Halleluja. Bis jetzt war schon ein guter Gottesdienst. Also finde ich, ich weiß nicht, findet ihr auch, war ein guter Gottesdienst? Ja, ich habe mir jetzt, wie ich da gesessen bin, habe mir gedacht, eigentlich, wenn ich nicht predigen würde, würdet ihr trotzdem sehr verändert nach Hause gehen. Ihr habt nämlich alle gerade bekannt, ich werde nie mehr dasselbe sein, unabhängig von der Predigt. Aber ich bin mir sicher, dass Gott was Gutes hat für uns heute Vormittag. Ja, Bernd und Iris, wir möchten euch danken, dass ihr uns immer wieder einladet. Wir schätzen euch auch total als unsere Freunde, auch als dynamische Vorangeher in den Werken Gottes. Und es ist wirklich schön, wie wir uns austauschen können, wenn wir voneinander lernen. Es ist richtig cool. Und wir sind, also Bernd und ich, wir sind komplett unterschiedlich. In ungefähr 10% unseres Seins. Aber sonst haben wir viele Gemeinsamkeiten. Es macht richtig Spaß. Und also ich könnte jetzt ganz viel erzählen, aber ich glaube, ich gehe direkt zum Wort und predige. Halleluja. Vater, ich danke dir jetzt für diese Botschaft, die du für uns hast. Ich bitte dich, nimm mich ganz auf die Seite und Heiliger Geist, sei du unser Prediger. Sei du der das lebendige Wort Gottes in unsere Herzen legt. Auf fruchtbaren Boden, damit es Wachstum bringt, damit es Veränderung bringt und dass dein Wort Dinge und Bereiche in unserem Leben ausfüllt, die jetzt noch von anderen Dingen vielleicht beherrscht oder besetzt sind. Wir danken dir, dass dein Wort Licht strahlen lässt in jeden Winkel unseres Seins und dass wir heute Morgen verändert werden durch deine Herrlichkeit, durch deine Gegenwart, durch deine Liebe und durch die Offenbarung deines Wortes. Danke, Herr, dass jede Sorge zerschmilzt in deiner Gegenwart. Halleluja. Amen. Als ich heute meine Morgenandacht gemacht habe, habe ich die Losungen aufgeschlagen. Das mache ich ab und zu, nicht jede Morgenandacht ist mit den Losungen, aber heute habe ich die Losungen zufällig aufgeschlagen. Und da steht im 2. Mose 33, 11, der Herr redete mit Mose von Angesicht zu Angesicht wie ein Mann mit seinem Freund redet. Ist das nicht wunderschön? Er redete mit Mose von Angesicht zu Angesicht, wie ein Mann mit seinem Freund redet. Da sieht man, und das war Altes Testament, und da geht es um Mose, und Mose war noch nicht in Christus, und Christus lebte noch nicht in Mose, und Gott spricht mit Mose auf Augenhöhe. Wie ein Mann mit seinem Freund spricht. Nicht so, hier ist Gott und da unten sind wir irgendwo. Und er ist dasselbe gestern, heute und in aller Ewigkeit. Wenn Gott mit dir spricht, dann will er genauso zu dir sprechen, wie ein Mann, der mit seinem Freund redet. Wie redet ein Mann mit seinem Freund? Wenn jemand mit seinem Freund redet, dann redet er im besten Interesse des Freundes. Dann redet er ehrlich. Amen. Ob wir Freunde haben oder nette Bekannte, entscheidet sich nicht in Zeiten, wo es uns gut geht. Es entscheidet sich in Zeiten, wo es uns schlecht geht. Dahin sehen wir, wer zu uns steht und wer mit uns spricht. Der Herr redet mit dir von Angesicht zu Angesicht, wie ein Mann mit seinem Freund redet. Wo entscheidet sich's noch, ob wir wirklich Freunde haben? Manchmal auch in Zeiten, wo es uns gut geht, manchmal vielleicht sogar in Zeiten, wo es uns zu gut geht. Ja, wie? Kann es einem überhaupt zu gut gehen? Nein, uns kann es nie zu gut gehen, aber wir können uns manchmal so verhalten, dass wir, naja, sagen wir mal, über uns, über die Dächer fliegen und Gedanken haben, die vielleicht nicht mehr korrekt sind und wo sich Stolz oder auch mangelnde Wahrnehmung einschleicht in unser Leben. Und wenn wir echte Freunde haben, sagen wir mal echte Freunde, das sind dann die, die uns die Hand auf die Schulter legen, uns zur Seite nehmen und sagen, du, vielleicht solltest du über die Tatsache mal nachdenken, auch auf die Gefahr hin, wenn Spannung in die Freundschaft kommt. Amen. Der Herr möchte dir die Hand auf die Schulter legen, auch auf die Gefahr hin, dass eine Spannung in eure Freundschaft kommt, und dich ein bisschen anstupsen ab und zu, damit ich dir ehrlich Dinge sagen kann. Und das ist das Allerbeste, wenn Gott bereit ist, an uns ranzugehen und Dinge in unserem Leben anzurühren und anzustupsen, die wir loslassen sollen. Aber das hat noch nichts mit der Predigt zu tun. Das war nur die Einleitung meiner Andacht. Halleluja. Aber ich habe gehört, ich habe bis 13:56 Uhr Zeit. Das freut mich sehr. Also so lange darf ich bei uns nicht predigen. Ja, aber was ich heute eigentlich sprechen möchte, ist ein christliches Leben. Und wer von uns kennt Jesus Christus? Oder hat zumindest über ihn gehört? Was ist eigentlich ein christliches Leben? Welche Facetten hat es? Und es gibt eine wunderbare Schriftstelle, um mit dem zu starten. Und es ist 2. Korinther 5, Vers 17. Die kennt ihr alle, macht aber nichts. 2. Korinther 5, 17. Denn ist jemand in Christus, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen. Siehe, es ist neu geworden. Ist jemand, auf den möchte ich mich jetzt ein bisschen, auf das möchte ich mich fokussieren, ist jemand in Christus. Diese Schriftstelle spricht nicht so sehr über das, was wir tun, sondern sie spricht zuerst über den Ort, an dem wir uns aufhalten. Wer von euch ist jetzt in diesem Kino? Selbst wenn du gedanklich nicht hier wärst, bist du doch körperlich anwesend. Wenn du jetzt hier bist, kannst du nicht woanders sein. Nur mit den Gedanken. Wenn jetzt jemand in Christus ist, dann kann er nicht woanders sein. Du bist entweder in Christ oder nicht in Christus. Und wenn du diesen Schritt getan hast, in Christus zu sein, in Beziehung mit ihm, in ihm dich aufzuhalten, und da müssen wir noch ganz viel drüber lernen, damit man die ganzen Facetten ergründen kann, was das bedeutet, in Christus zu sein, dann bist du nicht woanders. Es hat was zu tun mit einem Stand, wo du dich aufhältst. Nicht so sehr mit dem, was du tust. Ich glaube, seit ich Fragen stellen konnte als Kind, habe ich was gehört über Gott. Ich war so ein richtiges Warum-Kind. Kennt ihr die Warum-Kinder? Das sind die nach dem dritten Warum nicht aufhören zu fragen. Warum ist das so? Ja, aus dem und dem Grund. Ja, und warum ist das so? Ja, aus dem und dem Grund. Und warum? Und warum? Und warum? Und irgendwann, wenn meine Mutter dann nicht mehr gewusst hat, was man sagen soll, ja, weil das Gott so gemacht hat. Und dann habe ich immer noch gefragt, ja, warum hat Gott das so gemacht? Aber ziemlich früh habe ich schon was über Gott gehört. Ziemlich früh habe ich schon auch über Jesus, über Christus was gehört, aber ich war nicht in Christus. Ich habe nur über ihn was gehört. Dann bin ich in die Kirche gegangen als Kind. Ich war Ministrant. Also ich finde, der Anzug steht mir besser wie das weiße Kleid, aber ich war Ministrant. Keine Bilder jetzt, stellt euch nicht vor, wie ich in den Röckchen ausschaue und so. Zu spät. Und ich habe viel gelernt, wie man sich verhalten soll. Mein Bild von Gott war geprägt vom richtigen und falschen Handeln. Aber das Bild, das wir von Gott haben, oder die Beziehung, die wir zu Gott haben, darf sich nicht speisen aus dem, ob wir richtig oder falsch handeln. Richtiges und falsches Handeln ist ein Resultat aus der Beziehung, aber es ist nicht die Beziehung. Darum ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur, das Alte ist vergangen, alles ist neu geworden. Wir müssen uns, wenn wir Christen sind und in Christus leben, bewusst sein, wer wir sind. Wenn du nicht weißt oder dir nicht bewusst bist, wer du bist, dann tust du irgendwas, um es vielleicht rauszufinden. Aber es ist so wichtig, dass wir wissen, wer wir sind. Apostelgeschichte 17:28. Denn in ihm leben, weben und sind wir, wie auch einige von euren Dichtern gesagt haben, wir sind auch seines Geschlechts.
Du bist gemacht, wie Gott dich gemacht hat. Du kommst aus derselben Familie. Du bist in ihm. Es hat was mit Sein zu tun. Im Römer 6, Vers 4. Wir sind, sag einmal, ich bin. Wir sind, als, können wir auch sagen, wir sind. Stimmt genauso. Wir sind mit ihm begraben worden durch die Taufe auf den Tod, auf das gleich wie Christus durch die Herrlichkeit des Vaters von den Toten auferweckt worden ist, so auch wir in einem neuen Leben wandeln. Wenn du in einem neuen Leben wandeln willst, musst du dir bewusst sein, wer du bist. Wir können das neue Leben nicht anziehen, ohne unsere Identität verändert zu haben. Ohne uns bewusst zu sein, wer wir sind. Und super in Römer 6, Vers 4. Wir sind also mit ihm begraben worden. Die Voraussetzung dafür, dass du dein neues Leben anziehst, egal in welchem Lebensbereich ist, ist, dass du dein altes Leben begräbst. Jeder von euch, wenn er in Christus ist, hat ein altes Leben begraben. Das bedeutet nicht, dass du nicht vielleicht dich manchmal dabei ertappst, dieses alte Leben wieder auszugraben. Aber eigentlich hast du dieses alte Leben begraben. 1. Korinther 3, Vers 9, was sind wir noch? Wir sind Gottes Mitarbeiter. Du bist ein Mitarbeiter Gottes. Sag mal, ich bin ein Mitarbeiter Gottes. Und zwar bist du ein Mitarbeiter Gottes, egal ob du mitarbeitest oder nicht. Du stehst auf Gottes Liste seiner Mitarbeiter, ab dem Zeitpunkt, wo du dich für ihn entschieden hast. Wer von euch hat schon mal im Baumarkt, arbeitet irgendjemand im Baumarkt? Okay. Wer von euch hat schon mal im Baumarkt eingekauft? Im Baumarkt gibt es ja eigentlich Mitarbeiter. Und wenn du da Beratung willst im Baumarkt, ich weiß schon, ein paar Baumarkt, manche sind besser, manche sind nicht so, aber es gibt schon ein Phänomen, wenn du in Fachhandel gehst, dann gehst du an die Theke und da steht ein Mitarbeiter, der will mit dir sprechen. Wenn du im Baumarkt gehst, dann gibt es Mitarbeiter, die wollen vor dir fliehen. Aber sie sind trotzdem Mitarbeiter. Wir sind, sag mal, ich bin Mitarbeiter Gottes. Ist völlig unabhängig davon, ob du mitarbeitest oder nicht. Du bist Mitarbeiter. Er hat dich erkauft. Du hast deinen Lohn schon ausbezahlt bekommen, bevor du jemals zu arbeiten begonnen hast. Und dein Lohn ist ewiges Leben, Gerechtigkeit, Gnade, Liebe ohne Grenzen, Segen, Annahme, Vergebung dauernd. Manche von uns nehmen das auch sehr in Anspruch Gott gegenüber. Aber du bist Gottes Mitarbeiter per Definition. Und manchmal, ich weiß nicht, das ist in Limburg sicher ganz anders, aber manchmal ertappe ich mich, als Pastor dabei, meine Leute zu ermutigen, mitzuarbeiten. Schön, dass das in Limburg völlig anders ist. Es liegt wahrscheinlich an Bayern, weil wir so schöne Berge haben und die wollen alle klettern und die Aussicht genießen. Aber alle in meiner Gemeinde sind Mitarbeiter. Das bedeutet nicht, dass sie alle mitarbeiten. Und wir treffen dann die Entscheidung, bist du einer, der hinter der Theke im Fachhandel steht? Oder bist du ein Baumarktmitarbeiter auf der Flucht? Aber Mitarbeiter bist du. Egal, ob du was tust, du bist ein Mitarbeiter Gottes und er hat einen Auftrag für dich. Und du sagst, ja, ich kann das nicht. Doch. Alles ist möglich dem, der glaubt. Wenn dich Gott als seinen Mitarbeiter raussucht, dann befähigt er dich. Dann hat er Dinge in dich hineingelegt, von denen du vielleicht noch nichts weißt. Das ist eigentlich gar nicht der Hauptpunkt meiner Predigt, aber ich komme schlecht weg von dem. Das hat sicher nichts mit euch zu tun. Wir sind mit dabei. Ich gehe jetzt trotzdem weiter. Aber vielleicht komme ich nochmal zurück. Also entspann dich nicht zu früh. Okay. Der nächste ist nämlich gute Entspannung. Es wird ein bisschen 1. Korinther 4, Vers 10. Was sind wir noch? Wir sind Narren um Christi willen. Ihr aber seid klug in Christus, wir schwach, ihr aber stark, ihr in Ehren, wir aber verachtet. Es heißt, wir sind Narren um Christi willen. Was bedeutet das? Deine Würde ist nicht wichtiger als Christus in deinem Leben. Das ist dieser Passus, der sich auch mit unserer Menschenfurcht auseinandersetzt. Ich habe mal ein Schild gelesen, da steht drauf, blamiere dich täglich. Und ich habe ganz ehrlich, ich habe mir gedacht, so ein doofes Schild. Warum soll ich mich blamieren? Das macht nicht unbedingt Türen auf fürs Evangelium, aber das beschützt mich vor meinem Stolz. Ich muss ständig bereit sein, wenn ich den Eindruck habe, von Herrn irgendwas zu machen, meine Würde abzulegen und völlig für ihn da zu sein. Es geht nicht um mein Auto, um meinen Anzug, um mein Aussehen, um meine Erfahrung. Es geht um das, dass Jesus in mir so viel Platz einnehmen kann, wie er braucht. Dass er jederzeit Besitz ergreifen kann von mir, weil ich gehöre ihm. Die Gegenwart Gottes in meinem Leben ist der stärkste Schlüssel zu den Herzen der Menschen. Nicht meine Erfahrung, nicht was ich gelernt habe, nicht was ich aus mir machen kann, sondern dass ich auf die Seite gehen kann und das ewig kann. Wir haben so ein antrainiertes Verhalten als Christen, einfach Menschen, dass uns wichtig ist, was andere von uns denken. Ist dir das manchmal wichtig, was andere von denken? Also in meiner Erziehung hat das eine große Rolle gespielt. Was sollen denn die Leute denken? Was sollen denn die Leute sagen? Die sagen sowieso was. Du hast immer 50% deiner Seite. Und 50% gegen dich, egal was du machst, ist wurscht, was du machst. Wir müssen willig sein, Narren zu sein für Christus. Du musst dich nicht jetzt, du musst dir jetzt nicht vornehmen, dich so verrückt zu führen, wie es irgendwie geht. Das ist nicht der Hintergrund dieser Schriftstelle, sondern du musst willig sein, auf deine Würde kurz mal zu verzichten gegenüber anderen Menschen. Du musst nicht immer Recht haben. Du musst nicht immer der Gewinner einer Diskussion sein. Nicht einmal, wenn es um Gott geht. Wir müssen Gott da gar nicht verteidigen vor anderen Menschen. Das kann er selber. Oft ertappen wir uns als Christen schnell, dass wir auf Streitgespräche eingehen mit anderen, weil es ist gar nicht wichtig, wer in der Diskussion gewinnt. Wie sollen Leute mit dir streiten über Gott, wenn sie Gott gar nicht kennen? Wir haben doch gar keine Gesprächsbasis. Na, lass sie einfach die Liebe Gottes spüren. Amen. 2. Korinther 2, Vers 15. Denn wir sind für Gott ein Wohlgeruch Christi unter denen, die gerettet werden und unter denen, die verloren gehen. Wir sind für Gott ein Wohlgeruch Christi. Wenn du eine Beziehung mit Jesus Christus hast, jedes Mal, wenn du dich Gott näherst, ist es ein Wohlgeruch. Was verstehen wir unter Wohlgeruch? Es ist einfach angenehm. Gott spürt und freut sich, wenn wir auf ihn zugehen und wir verbreiten ein Aroma. Wir sind Geruch Christi, wenn wir ihn haben. 2. Korinther 3, Vers 5. Was sind wir noch? Christliches Leben im Alltag. Was sind wir noch? Denn wir sind nicht aus uns selbst tüchtig, so dass wir uns etwas anrechnen dürften, als käme es aus uns selbst, sondern unsere Tüchtigkeit, wie viel Prozent unserer Tüchtigkeit? 100. Unsere ganze Tüchtigkeit kommt von Gott. Wenn etwas Gutes in deinem Leben passiert, dann führt Gott alle Ehre. Mir hat einmal jemand gesagt, ziemlich am Anfang, wo wir Gemeinde gebaut haben, hat er gesagt, boah, du bist wirklich ein toller Pastor, wegen dir ist die Gemeinde so gewachsen. Und ich gesagt, na, trotz mir. Trotz mir. Die größte Wachstumsbremse in unserer Gemeinde bin ich, weil ich der Leiter bin. Mit all meinen Fehlern, mit allem, was ich falsch mache, mit meiner Unzulänglichkeit. Der größte Wachstumsfaktor in unserer Gemeinde ist Gott. Der größte Wachstumsfaktor in meinem Leben ist Gott. Wir sind nicht aus uns selber tüchtig. Warum ist das so wichtig? Das entspannt. Du musst, andere Schriftstelle sagt, in den Schwachen ist er mächtig. Andere Schriftstelle sagt, Gott widersteht den hochmütigen, stolzen, von sich selbst eingenommenen, von sich selbst überzeugten. Wer möchte schon gern, dass Gott ihm widersteht? Niemand. Er ist in den Schwachen mächtig und wir sind nicht aus uns selbst tüchtig. Und das ist so ein kleines Ding, an dem muss ich ehrlich, ganz ehrlich zugeben, wo der Feind mich immer wieder kitzelt. Wo er immer wieder sagt, ja, aber du bist schon gut. Du hast schon ganz schön was drauf. Und dann unterhalte ich mich kurz mit dem und sage, ja, du hast recht. Stimmt, ich hab schon was drauf. Und wenn ich nicht aufpasse, dann dauert es ein paar Minuten in meinen Gedanken, wo ich mich freue, dass Dinge gut laufen, ohne dabei Gott die Ehre zu geben. Wir dürfen uns jederzeit freuen, dass Dinge gut laufen. Wir sollen uns freuen. Das Wort sagt, freut euch alle Zeit. Wir sollen begeistert sein, wenn Dinge gut laufen. Aber wir dürfen nicht vergessen, wo dieses Gutlaufen und wo dieser Erfolg und wo dieses Wachstum herkommt. Nämlich nicht von uns. Und ich muss nicht so gut sein. Ich muss Platz machen, dass er gut ist in mir. Und manchmal stehen wir der Güte und Gnade und Kraft Gottes direkt im Weg, weil wir so überzeugt davon sind, dass wir gut sein müssen. Ich sage nicht, dass du dich nicht anstrengen sollst. Also es ist immer interessant, wenn man eine Botschaft predigt, dann nimmt sich meistens jeder das raus, was er am liebsten hört. Also für manche von euch möchte ich euch ermutigen, nehmt euch aus der Botschaft raus. Seid genauso fleißig für den Herrn, aber entspannt euch, weil er macht es in uns. Und für andere möchte ich sagen, wenn du jetzt noch nicht viel machst, dann mach was. Weil Gott ist tüchtig in dir, wenn du ihn lässt. Amen. Und such dir selber raus, welches der beiden Appelle jetzt für dich war. Wir sind, Epheser 2, Vers 10 steht im direkten Zusammenhang mit dem und ist wirklich eine meiner großen Schriftstellen. Lieblingsschriftstellen hat man ja nicht wirklich. Ne? Oder alle sind unsere Lieblingsschriftstellen. Aber das ist eine Schriftstelle, die mal unabhängig davon, ob ich mich anstrenge, alle zwei Tage in Gedanken kommt. Das ist immer so, du stehst mit Geschwistern zusammen und dann wird für Dinge gebetet. Wenn ich für Dinge bete, kommt fast immer Epheser 2, Vers 10. Epheser 2, Vers 10, denn wir sind, nochmal, wir sind, nicht wir tun, wir sind sein Werk, erschaffen in Christus Jesus zu guten Gedanken, wie Werken. Wir sollen es auch noch tun. Tja, in der modernes Leben-Übersetzung steht aber Gedanken. In der praktiziertes Alltagschristentum-Übersetzung steht, nö. Okay, also nochmal. Ich glaube, irgendwann schreibe ich den nochmal. Es gibt das, was im Wort Gottes steht und es gibt dann das, was wir als Christen tun. Und das steht manchmal überhaupt nicht im Verhältnis. Und wir haben so Glaubenssätze in uns, was wir denken, wie das sein könnte. Und es ist immer so haarscharf vorbei manchmal in manchen Bereichen am Wort. Aber das Wort ist schon klar. Also gehen wir nochmal aufs echte Wort. Denn wir sind sein Werk, erschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, welche Gott zuvor bereitet hat, dass wir darin wandeln sollen. Wer hat's bereitet? Nicht die Schweizer. Gott hat's vorbereitet. Ich meine, wenn Gott meine Dinge vorbereitet, was kann besser sein, als wenn er es vorbereitet hat? Nee, es gibt keinen besseren Vorbereiter im ganzen Universum wie Gott selbst. Und ich kann jeden Morgen aufwachen und hochschauen zu ihm und sagen, oh, du hast was vorbereitet. Dass ich heute hier stehe und predigen darf, das hat er vorbereitet. dass du hier sitzt und von ihm beschenkt wirst, auch das hat er vorbereitet. Die Iris hat ein Wort vorher gehabt von jemand mit grünen Schuhen. Das hat er vorbereitet. Die Irmi hat neulich, da waren wir zu, wie viel waren in dem Raum? 15 bei dem Pastorenwochenende? 10, 15 Leute hat ein Wort gehabt. Jemand mit, und die haben die alle gekannt, waren alle befreundet mit uns. Jemand hat Schmerzen im linken Schienbein. In einer Gruppe von 15 Leuten. Und ich dachte, okay, da ist gut, wenn du recht hast jetzt mit dem Wort. Ja, und es war einer da, der hat Schmerzen gehabt im linken, nicht im rechten, nur im linken Schienbein. Gott bereitet das vor, es hängt nicht ab von uns. Es ist so wichtig, dass wir wissen, wer wir sind. Wir sind Kinder, Könige, Priester, Knechte, Mitarbeiter, Geheiligte, Gesalbte, alles Mögliche zur selben Zeit. Und alles davon ist abhängig von ihm. Von ihm. Mach mehr Platz für ihn in deinem Leben. Wir sind ein Wohlgeruch. Wir sind nicht aus uns selber tüchtig. Wir sind sein Werk, erschaffen in Christus Jesus zu guten Werken. Es kann sein, dass ich den nachfolgenden Satz in der Predigt schon mal gesagt habe bei euch, aber das macht nichts, dann ist es eine Erinnerung. Und zwar habe ich eine Geschichte gehört von einem Pastor, der hat seine Kinder erzogen. Und dann hat er seinem Sohn irgendwas gesagt, was er tun soll. Und dann hat der Sohn gesagt, ja, aber Papa, das kann ich nicht. Und dann hat der Vater zu seinem Sohn gesagt, hör auf zu fluchen. Und das ist ja ziemlich hart. Aber das Wort Gottes sagt, alles ist möglich dem, der glaubt. Und dann kann der Vater, fluchen finde ich trotzdem immer noch ein bisschen hart, aber zu sagen, du, das kannst du noch nicht, ist die richtige Antwort. Was wollen wir über uns glauben und was wollen wir sehen in Bezug auf uns und in Bezug auf unsere Zukunft? Wollen wir sehen, dass es viele Dinge, die wir tun sollten, nicht können? Oder wollen wir das sehen, was im Worte steht, dass wir sie vielleicht noch nicht können, aber sie für uns vorbereitet sind? Ich schaue lieber, wenn ich auf meine Zukunft schaue, auf eine Wachstumszukunft. Ich kann Dinge noch nicht und es gibt vieles, was ich noch nicht kann. Aber es gibt fast nichts, was ich nicht kann. Selbst physikalische Gesetze kann Gott ändern. Amen. Und es gibt jemand, in Bayern sagen wir, das ist der kleine Schirche. Sagt es einmal, der kleine Schirche. Naja, nicht nur ich soll hier was leisten, ihr müsst schon was. Der kleine Schirche. Das heißt der kleine Hässliche. Das ist der Feind. Der Teufel, der unter unseren Füßen ist. Der ist klar und schier. Klein und hässlich. Aber jetzt weiß ich gar nicht mehr, wie wir auf den Punkt kommen sind. Auf jeden Fall, er kann nichts machen in unserem Leben. Amen. Er kann uns nicht beeinflussen, wenn wir es nicht zulassen. Er geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht noch weiter und kann von mir aus lange suchen, bis er mich verschlingen kann. Er hat keine Macht über mich, weil Gott in mir lebt. Wir sind sein Werk. Gott macht keine zweite Wahl. Gott produziert keinen Ausschuss. Gott produziert nichts, was nicht funktioniert. Wir sind sein Werk. Als Gott dich geschaffen hat, war er nicht völlig erschöpft kurz vor Feierabend. Gott macht nur wunderbare Dinge und er hat dich gemacht. Allein aus dem Grund bin ich wunderbar. Jedes Mal, wenn ich in den Spiegel schaue, muss ich mir verdeutlichen, er hat mich gemacht. Er hat mich wunderbar gemacht. Er macht keine. Wie oft schleichen sich Gedanken oder Lügen ein in unser Denken? Ich bin nicht gut genug, ich kann zu wenig, es ist alles schwer, vielleicht ist Gott entfernt von mir, was auch immer. Und auch wir haben alle möglichen Verletzungen erlebt im Leben. Aber wir können wissen, Gott hat uns gemacht. Du bist ein Meisterstück, weil der Meister dich gemacht hat. Es ist nicht so, dass Gott 10% der Menschheit geschaffen hat und gesagt, so, den Rest sollen meine Assistenten machen. Kommt Engel, jetzt ihr macht den Rest. Er hat jeden selbst gemacht. jeden Einzelnen. Wir sind sein Werk. Dann Epheser 5, Vers 30. Was bist du noch? Wir sind Glieder seines Leibes. Von seinem Fleisch und von seinem Gebein. Wir sind Glieder seines Leibes. Wir sind Glieder im Leib Christi. Jeder, der Jesus Christus angenommen hat als seinen Herrn, ist unser Bruder oder unsere Schwester. Jeder. Egal aus welcher Denomination, egal welche Konfession, egal ob er irgendwo dabei ist oder nicht dabei ist, egal ob er in unsere Gemeinde geht oder nicht, oder ob er in unsere Gemeinde gegangen ist und jetzt nicht mehr in unsere Gemeinde geht, ob er gut redet über uns, ob er schlecht redet über uns, sind Brüder und Schwestern. Und sie haben, wie sagt das Wort, dasselbe Fleisch und dasselbe Gebein. Wir sind aus einer Familie. Boah, es gibt wenig Familien auf der Erde, die so zerstritten sind, wie manchmal der Leib Christi das ist. Es gibt nichts im Wort, wo es irgendeine Grundlage gibt dafür, dass wir zerstritten sind unter Geschwistern. Du bist nicht zerstritten mit Geschwistern. Du kannst vielleicht Werke tun, des Zerstrittenseins, aber positionell im Herrn bist du nicht zerstritten. Wenn es doch so ist, du Werke getan hast, dann kehr erst gedanklich in Worten und Werken. Geliebte, 1. Johannes 3, Vers 2, wir sind nun Gottes Kinder. Und noch ist nicht offenbar geworden, was wir sein werden. Wir wissen aber, dass wenn er offenbar werden wird, wir im Er sein werden, denn wir werden ist. Jetzt schon sind wir Gottes Kinder, aus ihm geboren, aber wir haben noch keine Vorstellung, was wir noch alles sehen werden. Noch keine Vorstellung. Wir sind seine Kinder. Und 1. Johannes 4, Vers 6, wir sind aus Gott. Wir sind aus Gott. Also was haben wir alles gelernt? Wir sind aus seinem Geschlecht. Wir sind mit ihm begraben. Wir sind Gottes Mitarbeiter. Ich glaube, da muss ich noch ein bisschen mehr drüber sagen. Wir sind Narren um Christi Willen. Wir sind für Gott ein Wohlgeruch. Wir sind nicht aus uns selbst tüchtig. Wir sind sein Werk, erschaffen in Christus zu guten Werken. Wir sind Glieder seines Leibes, wir sind seine Kinder und wir sind aus Gott. Das ist das, was du bist. Sein ist wichtiger als tun. Sein ist wichtiger als tun. Wenn du weißt, wer du bist, wenn du ein klares Bild davon hast, wer du bist, dann weißt du auch automatisch aus dir heraus, was du tun sollst. Es ist so entscheidend, dass wir das sind und nicht nur versuchen, uns das anzuerziehen. Was ist noch ein wichtiger Punkt? Also der erste wichtige Punkt in einem christlichen Leben ist, wir müssen uns bewusst sein, wer wir sind. Und du denkst, boah, das hast du jetzt aber mindestens schon 7-mal gesagt, ich sag's auch gern noch 10-mal, weil durch Wiederholung lernen wir und ist wieder Teil von uns. Und du denkst, boah, das ist jetzt gar nicht so. Wie auch immer, gehen wir zum nächsten Punkt. Der nächste Punkt ist Gemeinschaft. 1. Korinther 1, Vers 9. Gott ist treu, durch welchen wir berufen sind, zur Gemeinschaft seines Sohnes, Christus Jesus, unserem Herrn. Wir sind berufen zur Gemeinschaft. Das ist ein Teil unserer Berufung. Berufung. Wenn wir das Wort Berufung hören, den meisten von uns als Christen kommt als erstes in den Sinn, irgendetwas mit tun. Hast du eine Berufung? Hat Gott dich berufen? Und dann sind bei den, dann ist am Anfang schon so, boah, da bin ich mir jetzt gar nicht sicher, hat er mich berufen? Und dann, zu was hat er mich berufen? Und dann ist es verbunden mit Gemeindegründen, Evangelisation, was auch immer. Er hat jeden berufen für das Allerwichtigste. Und das Allerwichtigste ist zur Gemeinschaft. Zur Gemeinschaft. Das ist kein theoretischer Satz. Wenn du eine Berufung hast zur Gemeinschaft mit ihm, dann ist es hier steht und zu dir ruft, komm zu mir. Das ist die erste, grundlegendste und wichtigste Berufung, die du jemals haben wirst, dass du dem Ruf folgst, komm zu mir. Jede Berufung im Wort Gottes hat begonnen mit dem Ruf, komm zu mir. Jede Berufung, das ganze Wort. Als Jesus seine Jünger berufen hat, hat er sie immer zuerst zu sich berufen. Er beruft uns in zweiter oder in dritter Linie zum Tun, aber in erster Linie zur Gemeinschaft. Und wenn du tust ohne Gemeinschaft, dann wirst du ausbrennen und frustriert werden. Und es wird dir zu viel sein. Und du wirst Emotionen entwickeln, die da nicht hingehören. Er hat dich berufen zur Gemeinschaft. Weißt du warum? Weil du bist aus ihm geboren. Du bist in ihm. Du bist sein Kind. Du bist sein Mitarbeiter. Wir sind per Position in Gemeinschaft mit ihm. Und wir müssen Gemeinschaft leben. Wie viel Platz hat er in uns? Ich habe verschiedene Phasen in meinem Leben. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich habe Phasen, da bin ich enger mit Gott, und dann habe ich Phasen, da bin ich ein bisschen weiter weg von Gott. Meistens merke ich in den Phasen, wo ich ein bisschen weiter weg von Gott bin, am Anfang gar nicht, dass ich gerade ein bisschen weiter weg bin. Das ist meistens so eine schleichende, langsame Veränderung. Und wenn ich dann wieder ganz nah bei ihm bin, boah, wie hat das passieren können, dass ich wieder ein Stück weiter weg war von ihm? Wir sind berufen, Gemeinschaft zu haben mit ihm. Das Wichtigste, was wir am Tag erleben, ist unsere Zeit mit dem Herrn. Das Wichtigste. Das Wichtigste, wenn du anderen was über Jesus erzählst, ist, dass er dabei ist. Hey, ich will dir von dem Jesus erzählen, mit dem ich mich vor 4 Wochen mal unterhalten habe, nach dem Gottesdienst. Ich will dir von dem Jesus erzählen, den mein Pastor kennt. Ich will dir von dem Jesus erzählen, den ich vor 3 Jahren begegnet bin, als er mich geheilt hat. Es ist immer noch besser, wenn du ihnen von dem Jesus erzählst, den du heute Morgen noch gesehen hast. Aber es ist noch besser, wenn du ihnen von dem Jesus erzählst, der zusammen mit dir, mit ihm redet, während du redest, weil er gerade da ist. Und er ist da. Die Frage ist nur, ist er mit dabei? Es geht nicht um das, was wir hier vorne mit unseren Händen tun. Es geht nicht ums Tun. Es geht ums Sein. Wenn jemand in Christus ist, und das sind wahrscheinlich die meisten hier, dass wir in Christus sind, dann fließen Dinge aus unserem Leben als ein natürliches Resultat dessen, was wir sind und mit wem wir Gemeinschaft haben. Amen. Und es gibt nichts Schöneres als Gemeinschaft zu haben mit dem König. Mit der Liebe. Gibt nichts. Und jedes Mal, wenn wir Gemeinschaft haben mit Gott, hinterlässt es Spuren an uns. Und jedes Mal sind die positiv. Es ist interessant, wenn Bernd und ich, wenn wir Gemeinschaft haben, hinterlässt es jedes Mal Spuren. Meistens irgendwelche Bücher, die wir gelesen haben, oder technische Sachen, mit denen wir uns gerade ausgetauscht haben, oder was bei bestimmten wichtigen Computermarken auf dem Planeten gerade für neue Produkte rauskommen und so weiter. Es hinterlässt immer Spuren. Aber immer gute Spuren. Jedes Mal, wenn du mit jemand Gemeinschaft hast, hinterlässt es Spuren. Manchmal gute, manchmal schlechte. Mit wem auch immer du Gemeinschaft hast. Aber jedes Mal, wenn du mit Gott Gemeinschaft hast, hinterlässt es Spuren. Und eigentlich soll es nicht nur Spuren hinterlassen, wenn wir mit Gott Gemeinschaft haben, sondern wir sollten eine Spur Gottes sein. Das heißt, jedes Mal, wenn jemand mit uns Gemeinschaft hat, sollte er zumindest so einen kleinen Abrieb von Gott mitbekommen haben. Als ich ein kleiner Junge war, sind meine Eltern ganz oft mit uns in die Berge gegangen. Das war Urlaub. Und dann an manchen Gebirgsbächen, da gibt es so Schiefersteine. Und es gibt eine Schieferart, die heißt Glimmerschiefer. Ich weiß nicht, wer den kennt. Ist auf jeden Fall so ein Schiefer, und den nimmst du, und wenn du den an den Händen reibst und tust den wieder weg, dann hast du lauter so Glitzerdinger auf den Händen. So wie die Frauen das manchmal so ins Gesicht machen. Aber das haben wir als Kinder immer gemacht. Wir haben diese Steine genommen, haben das so gerieben, und dann hat es silbernen Glimmerschiefer gegeben und goldenen Glimmerschiefer. Und dann haben wir gesagt, boah, schau, Gold. Und das war wirklich ganz, ganz begeistert. Und der Schimmer, der Schiefer, den haben wir wieder hingelegt. Aber der Glimmer ist geblieben, eine Zeit lang. So lange, bis wir wieder Kontakt mit dem Schiefer aufgenommen haben, damit der Glimmer wieder an den Händen ist. Und der Glimmer, der bleibt eine Zeit. Der Glimmer, den Gott, die Herrlichkeit Gottes, die er auf dir hinterlässt, wenn du mit ihm Gemeinschaft hast, die bleibt eine Zeit. Gott ist immer dasselbe, aber wie viel reibst du dich gerade an ihm, damit sein Glimmer auf dir bleiben kann? Und er ist immer da. Aber wie viel Gemeinschaft wir haben, setzt das frei, wie stark wir leuchten und scheinen und wie stark wir seine Herrlichkeit widerspiegeln. Wenn man kann Gegenwart Gottes üben. Man kann Gemeinschaft Gottes üben. Aber nur in der Praxis. Ich möchte mal ein Beispiel machen mit Gemeinschaft Gottes üben. Möchte ihr mir bitten, dass sie nach oben kommt. Wir üben jetzt. Und ihr kennt wahrscheinlich alle. Angenommen, wir müssen es so rum machen jetzt, okay? Angenommen, ich wäre jetzt der Herr. Es funktioniert leider bloß so rum, nachher versteht ihr warum. Und die Irmi wäre die Irmi. Kannst du kurz Irmi spielen?
Gut.
Jedes Mal, wenn wir in die Gegenwart Gottes kommen, ist er da und er hält uns und er stützt uns und er unterstützt uns mit allem, was wir brauchen, oder? Er lässt uns nie allein. Und jedes Mal, jetzt dreht bitte mal rum, wenn wir in die Gegenwart Gottes kommen, dann können wir uns fallen lassen. Richtig? Okay. Also nochmal, ich bin jetzt der Herr und du kannst dich fallen lassen. Und wir können uns ausruhen bei ihm. Richtig? Okay. Wenn wir das erste Mal oder anfangen, in die Gegenwart Gottes zu kommen, dann werden wir uns nicht völlig fallen lassen, weil es ungewohnt ist für uns. Noch wenig positive Erfahrungen gemacht haben, wie Gott uns trägt. Wichtig ist nicht, dass wir ultimativ mit allem reinspringen. Wichtig ist, dass wir einfach Schritte machen. Also wieder, das ist jetzt die nächste Gebetszeit, die ihr mir kommt mit allem. Sorg dich nicht um den morgigen Tag. Und Gott ist immer bereit, egal ob du ihn vorwarnst.
So warst du noch nicht bereit.
Halleluja. Also das nächste Mal, wenn wir in die Gebetszeit kommen, dann können wir uns schon ein bisschen mehr fallen lassen. Ja, ich passt schon. Wenn ich die Hand wegziehe, dann darfst du dich fallen lassen. Okay. Matthäus 6, Vers 33 heißt, trachtet aber zuerst nach dem Reich Gottes und seiner Gerechtigkeit, dann wird euch alles andere hinzugefügt werden. Und vorher geht es um die ganzen Sorgen des Lebens. Werft eure Sorge auf mich, denn ich kümmere mich um euch. Das ist genau so etwas, was wir lernen müssen. Also jetzt geht die Irmi schon eine Zeit lang mit dem Herrn. Jetzt hat sie ein paar größere Sorgen und jetzt probiert sie aus, wenn sie sich weiterfallen lässt, ob Gott sie immer noch fängt.
Okay.
Und er fängt immer noch. Aber warum kann sie sich jetzt weiterfallen lassen? Weil sie Erfahrungen gemacht hat. Wenn ich mich ein bisschen fallen lasse, er fängt mich. Jeder Glaubensschritt, den wir machen, bei dem wir merken, dass Gott uns trägt, gibt uns Kraft für den nächstgrößeren Glaubensschritt, dass Gott uns trägt und Kraft für den nächstgrößeren Glaubensschritt, dass Gott uns trägt. Wenn wir nicht mit den Kleinen beginnen, werden wir die Großen nie tun können. Ich kann mich erinnern an ein Opfer, das ich mal gegeben habe. Da habe ich 100 Dollar, bleib ruhig da, da habe ich 100 Dollar ins Opfer geschmissen und das war mein ganzes Geld, das ich damals gehabt habe. Das ist schon eine Zeit her. Mein ganzes Geld, das ich übrig gehabt habe für den Monat, das waren diese 100 Dollar und ich habe ihm voll vertraut und ich war voll Ich war total entspannt beim Geben, richtig entspannt. Hey, gib dir das jetzt, ich vertraue dir. Aber es ist ein Unterschied, ob ich sage, ich vertraue dir. Oder so, hey, gib dir das, ich vertraue dir. Wo ist die Entspannung? Die Entspannung war da noch nicht da. Und diese 10 cm nach hinten, lass dich nochmal fallen, diese 10 cm nach hinten waren eine maximale Anstrengung für mich. Damals. Aber je öfter ich das mache, desto weiter kann ich mich fallen lassen. Gott ist manchmal sehr spät, aber nie zu spät. Ja, danke, Emmy. Aber genauso, und das Spiel, das kennt ihr ja, das haben wir ja alle schon in der Schule gespielt, ne, das Vertrauensspiel, und wir lassen uns fallen. Aber genauso funktioniert es mit dem, wenn wir die Gegenwart Gottes praktizieren oder wenn wir unsere Sorgen werfen auf ihn. Werf am Anfang die kleinen Sorgen auf ihn und find heraus, dass er sie wirklich trägt. Und dann dank ihm, dass er die kleinen Sorgen trägt. Und dann wirf die nächstgrößeren Sorgen auf ihn. Und dann stellst du fest, dass er die nächstgrößeren Sorgen trägt. Wir müssen, wenn wir in der Beziehung Gottes weitergehen, auch dafür sorgen, dass wir Erfolgserlebnisse haben. Aber das können wir nur machen, wenn wir Schritte gehen in dem Maß, wie wir Glauben haben. Ich habe schon mal über Glauben gepredigt da, und der Bernd predigt auch ständig über Glauben, und ihr lest Bücher über Glauben, und es ist alles gut. Es ist wichtig, dass wir das üben, dass wir das praktizieren. Jedes Wort, das du in der Bibel findest, ist Wahrheit für dein Leben. Jedes Wort. Wenn wir Gottes Mitarbeiter sind, du bist Gottes Mitarbeiter, du hast Gaben und Talente. Gott braucht dich, weil er gerade nicht persönlich mit einem eigenen Körper hier auf der Erde wandelt. Er braucht aber dich, dass du mit anderen Menschen sprichst und vor allem, dass du ihn mitnimmst. Sprech nicht über den Jesus, den dein Pastor kennt. Sprech über den Jesus, den du selbst kennst, und nimm ihn mit. Geh nicht in deiner Kraft, geh in seiner Kraft. Und es fängt damit an, dass wir uns bewusst sind, dass er ständig da ist. Siehe, ich bin bei euch alle Zeit. Jede Sekunde. Er ist immer bei uns. Genauso auch jetzt. Er ist mitten unter uns. Wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, sagt Jesus, da bin ich mitten unter ihnen. Er ist mitten unter uns. Lass uns kurz Zeit nehmen und vielleicht schließen wir einfach kurz die Augen und machen so im ersten Schritt, schau mal, was hat diese Predigt heute für mich persönlich bedeutet? Was sagt es jetzt für mein Leben? Welche Beispiele bringt mir der Heilige Geist jetzt, wo ich das umsetzen kann und soll in meinem Leben? Und es ist wahrscheinlich sehr verschieden für die einen. Zu manchen von euch wird er sagen, vertrau mir mehr. Gib mir was, wo ich dir beweisen kann, dass ich dich halte. Zu anderen wird er sagen, mach's nicht aus dir und aus deiner Kraft, sondern nimm mich mit und lass mich durch dich sprechen. Sprich nicht du für mich, sondern lass mich durch dich sprechen. Zu anderen wird er sagen, du bist mein Mitarbeiter. Es gibt Menschen, die sind abhängig davon, ob sie in den Himmel kommen, dass du Schritte machst. Und ich mache dir ständig Angebote und du gibst dir selbst Gründe, warum du diese ablehnst. Aber keiner dieser Gründe resultiert aus meinem Wort. Du bist mein Mitarbeiter. Und vielleicht sind andere da und du sagst, ich habe diese Predigt gehört und es macht Sinn, aber so, ich habe noch gar nicht den ersten Schritt gemacht, mich überhaupt einmal fallen zu lassen. Und dieses erste Fallen lassen, dieser erste Schritt auf Jesus zu, ist eine Entscheidung zu sagen, ja, ich will mein Leben mit dir leben, ich will dich erleben, ich weiß aus mir selbst heraus, alleine bin ich Sünder. Aber du gleichst meinen Mangel aus. Du hast meine Schuld und meine Sünde am Kreuz bezahlt. Du liebst mich, du kannst mich tragen, du willst mich tragen. Ich weiß, dass du der Sohn Gottes bist. Und wenn du heute da bist, und das Letzte, was ich jetzt so gesagt habe, mit ja, ich will so diesen ersten Schritt auf Gott zumachen. Ich will ihm sagen, ja, du darfst mein Leben bestimmen. Du sollst mein Herr sein. Ich will mich auf dich zubewegen und dich als Mittelpunkt meines Lebens machen. Wenn du das heute Morgen bist, während jetzt die Augen zu sind und du möchtest beten, dann heb einfach kurz deine Hand und ich werde mit dir beten. Sehe deine Hand. Halleluja. Danke. Ich werde Gebet vorbeten und dann betest du es einfach nach und wir beten alle zusammen nach. Und es ist so dieses erste Fallen lassen in seine Arme. Jesus, ich glaube, dass du der Sohn Gottes bist. Ich glaube, dass du am Kreuz für mich gestorben bist. Dass du meine Schuld und meine Sünde getragen hast. Dass du alles, wo ich unperfekt bin, perfekt machen kannst. Dass du mich liebst in allem. Und ich entscheide mich heute. Ich will dich zu meinem Herrn machen. Du bist Herr über mein Leben. Ich möchte das Leben leben, das du für mich hast. Und dir nachfolgen. Amen. Halleluja. Und wenn du das erste Mal gebetet hast heute, dann gibt es das neue Lebenteam hier in der Gemeinde. Und nach dem Gottesdienst oder auch jetzt oder nach dem Gottesdienst? Jetzt, dann möchte ich dich einladen, einfach mitzugehen mit dem Matthias. Und Maria? Mit der Marion, genau. Und die sind dann bereit, mit dir zu beten. Okay. Halleluja. Gott war gut zu uns. Amen. Aber er ist noch nicht fertig. Halleluja.
Liebe Hörerin, lieber Hörer, mein Name ist Bernd C. Trümper. Ich bin Pastor des Christuszentrums Limburg. Ich freue mich sehr, dass Sie sich die Zeit genommen haben, diese Aufnahme anzuhören. Möglicherweise sind Sie überrascht über die Art, wie hier über Gott gesprochen wird, und Sie fragen sich, ob es wirklich möglich ist, Jesus heute persönlich zu begegnen. Jesus Christus ist real. Tatsächlich ist unser Verstand nicht fähig, diesen wunderbaren Gott der Bibel ganz zu erfassen. Die Bibel lehrt uns, dass wir uns nur auf eine einzige Weise Gott nähern können. Durch Glauben. Jesus machte uns anhand des weltbekannten Senfkornbeispiels deutlich, dass wir nicht überfordert sein würden, genug Glauben aufzubringen, um ihm zu begegnen. Niemand wird Nachfolger Jesu Christi, nichts anderes bedeutet das Wort Christ, ohne Jesus als Herrn über sein Leben anzunehmen. Die Voraussetzungen sind für viele fast zu leicht. Wenn sie glauben, dass Jesus der Sohn Gottes ist, dass er für ihre Schuld am Kreuz starb und nach 3 Tagen von den Toten auferstand, erfüllen sie bereits die Hälfte der Voraussetzung. Die andere Hälfte ist ihr Wunsch, von ihrem bisherigen Lebensstil umzukehren und von nun an Jesus Christus die uneingeschränkte Herrschaft über ihr Leben zu geben. Die Folgen werden sie erstaunen. Plötzlich sind sie nie mehr allein. Jesus Christus hat ihnen versprochen, immer und überall bei ihnen zu sein. Er ist von dann ab ihr Helfer. Er hört ihnen zu, er tröstet sie und er hilft ihnen aus jeder Krise ihres Lebens. Außerdem haben sie auf einmal überall Geschwister. Warum? Nun, viele Menschen auf der ganzen Welt, in den verschiedensten Kirchen und Gemeinden, sind bekennende Christen. Sie haben nun denselben Vater wie diese und sind folglich verwandt. Vielleicht leben sie in Limburg oder Umgebung. Nun, dann haben sie die Gelegenheit, viele interessante Menschen kennenzulernen, die zwar sehr unterschiedlich sind, aber alle die Liebe Gottes in ihrem Herzen wohnen haben. Und das werden sie spüren. Der Start in ein Leben mit Jesus Christus ist nicht schwer oder kompliziert. Ich werde anschließend ein einfaches Gebet sprechen, das Sie von ganzem Herzen nachsprechen können. Tun Sie das, verspreche ich Ihnen, dass Jesus noch heute in Ihr Herz einziehen wird und Sie nie mehr dieselbe oder derselbe sein werden. Beten Sie dieses Gebet und machen Sie ganze Sache mit Gott. Sprechen Sie mir bitte nach. Herr Jesus, ich glaube, dass du Gottes Sohn bist. Ich glaube, dass du auch für meine Fehler und mein Versagen am Kreuz gestorben bist. Ich glaube, dass du von den Toten auferstanden bist und nun zur Rechten des Vaters sitzt. Ich habe viele Fehler gemacht, Menschen verletzt und mein Leben an deinem Willen vorbeigelebt. Bitte vergib mir und hilf mir, in deinen vollkommenen Plan für mein Leben hineinzufinden. Du sollst von nun an der Herr meines Lebens sein. Ich danke dir, dass ich jetzt neues Leben empfangen habe. Und ein Kind Gottes geworden bin. Amen. Wenn Sie dieses Gebet von ganzem Herzen gebetet haben, sind Sie jetzt ein Kind Gottes geworden. Gott selbst wird Ihrem Geist bestätigen, dass Sie nun Gottes Tochter, Gottes Sohn sind und ewiges Leben haben. Hier noch ein paar wichtige Tipps, damit Sie in Ihrer Beziehung zu Gott schnell wachsen und ein erfolgreiches Leben führen können. Tipp 1. Suchen Sie sich eine Gemeinde, in der das volle Evangelium gepredigt wird, und gehen Sie regelmäßig in die angebotenen Veranstaltungen. Am besten Sie besuchen dort einen Glaubensgrundkurs, um die Fundamente des Glaubens kennenzulernen. Wenn Sie im Landkreis Limburg-Weilburg oder Umgebung wohnen, kommen Sie doch gerne zum Christuszentrum Limburg. Wir bieten solch einen Glaubensgrundkurs 1 bis 2 Mal im Jahr an. Die Teilnahme ist für Sie kostenfrei und völlig unverbindlich. Ein weiteres Highlight des Christuszentrums, das wie kaum etwas anderes Ihr geistiges Leben bereichern wird, ist das spezielle Begegnung mit Gott Wochenende, das wir regelmäßig anbieten. Hier können Sie in einer sehr intensiven Zeit mit Gott sein aktives Handeln an sich selbst erleben und Gott so nahe kommen, wie das im Alltag nur sehr selten geschieht. Informationen hierzu senden wir Ihnen gerne zu. Tipp 2. Lesen Sie jeden Tag in der Bibel. Die Heilige Schrift ist das geschriebene, durch den Heiligen Geist inspirierte Wort Gottes. Es ist die perfekte Anleitung für Ihr Leben. Immer bevor Sie darin lesen, sollten Sie Gott bitten, Ihnen die Schriftstellen aufzuschließen, die Ihnen in der jetzigen Situation helfen können. Beginnen Sie damit im Neuen Testament, dem 2. Teil der Bibel, zu lesen. Dort geht es um Jesus Christus. Sie werden ermutigt und auferbaut. Gerne senden wir Ihnen kostenfrei einen Bibelleseplan zu. Tipp 3. Sprechen Sie mit Gott im Gebet, um ihn besser kennenzulernen. Reden mit Gott ist nicht nur ein einseitiges Abladen Ihrer Probleme. Gott wird Ihnen auch antworten. Er hat fest versprochen, dass er unsere Gebete, wenn wir sie im Glauben vor ihn bringen, auch beantworten wird. Er redet auf unterschiedliche Weise. Manchmal spricht er direkt zu mir in meinen Gedanken. Oft tut er es aber durch sein Wort, die Bibel, oder durch andere Christen. Seien Sie gespannt und rechnen Sie fest damit, dass Gott sich Ihnen offenbaren wird. Mein Hauptziel und das aller meiner Mitarbeiter ist es, Menschen mit dem lebendigen Gott bekannt zu machen. Wenn Sie Jesus durch diesen Dienst kennengelernt haben, würde ich mich sehr freuen, von Ihnen zu hören. Vielleicht schreiben Sie mir einen Brief. Dann bitte an Pastor Bernd C. Trümper, Schulstraße 5 in 65558 Heistenbach. Oder Sie schicken mir einen Fax an den 06432 98174. Oder eine E-Mail an info@cclm.de. Alles klein geschrieben. Ich verspreche Ihnen, ich werde meine Freude über Ihre Entscheidung für Jesus mit vielen anderen Christen teilen. In der Bibel steht, dass die Engel im Himmel feiern für jeden einzelnen Menschen, der zu Gott findet. Besonders freuen würde ich mich, Sie einmal persönlich kennenzulernen. Unsere Gottesdienste sind jeden Sonntag um 10 Uhr in unserem Gemeindezentrum, dem alten Limburger Metropoltheater in der Josef-Ludwig-Straße 2. Wie auch immer, ich freue mich sehr, von Ihnen zu hören. Erlauben Sie mir noch einen letzten Hinweis. Wenn Sie über einen Internetzugang verfügen, schauen Sie doch einmal auf unsere Website vorbei. Unter www.cclm.de finden Sie zahlreiche interessante Informationen und Fotos zu unseren Veranstaltungen. Besonders der Downloadbereich mit Predigten im MP3-Format zum kostenfreien Download ist vielerorts ein Geheimtipp. Kopieren und auf CD brennen ist ausdrücklich erlaubt. Also schauen Sie mal vorbei unter www.cclm.de. Ich wünsche Ihnen gottesreichen Segen, Ihr Bernd C. Trümper.